Parts of Europe are in the midst of severe drought with record low levels of winter rainfall.
Demnach erlebte Europa im vergangenen Jahr den heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien unseres Universums.
Heute geht es bei uns um den Klimawandel, genauer gesagt um die Frage, warum steigen die Temperaturen in Europa schneller als auf allen anderen Kontinenten und was hat das zu bedeuten? Um keine Folge von Rätsel der Wissenschaft zu verpassen, abonniert ihr uns am besten bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört.
Vergangene Woche ist der Europäische Klimabericht erschienen, der vom Europäischen Erdbeobachtungsprogramm Copernicus erstellt wurde. David, du hast darüber geschrieben. Was waren denn die wichtigsten Einblicke dieses Klimaberichts?
Ja, dieser Bericht hat sich sehr genau klimatologische Messdaten für das Jahr 2022 angeschaut. Und da geht es um Satellitenmessungen, die eben vom Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Weltraumorganisation durchgeführt wurden. Und da zeigt sich ein ganz klares Bild. Das Vorjahr hat etliche Negativrekorde aufgestellt, was das Klima betrifft.
Auch subjektiv kommen uns die Sommer ja immer heißer vor. Wie sieht das in den Daten aus?
Also insgesamt war 2022 das zweitheißeste Jahr auf dem europäischen Kontinent. In vielen Regionen Europas war es sogar das heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen. Was aber für ganz Europa gilt, ist, es waren die heißesten Sommermonate seit Messbeginn. Die Sommermonate waren nämlich insgesamt 1,4 Grad Celsius über dem Durchschnitt.
Und heiße Sommer korrelieren ja klarerweise auch mit Hitzewellen, also mit Phasen von durchgängigen Hitzetagen. Wie schauen dazu die Daten eigentlich aus?
Ja, auch dazu sieht man, dass insbesondere Südeuropa von Rekordhitzewellen betroffen war im vergangenen Jahr und auch da leider einen traurigen Rekord verbuchen musste. Es gab nämlich die meisten auch gesundheitlich sehr belastenden Hitzetage in Südeuropa. Hören wir kurz rein, was dazu Samantha Burgess sagt. Sie ist die Co-Direktorin des Copernicus Klimawandeldienstes, der den Bericht jetzt erstellt hat und hat bei einer Pressekonferenz darüber gesprochen.
So we can say with confidence that in 2022, European citizens were under more heat stress than they've ever been under before because of the warmer summer in record in 2022. We can't say that there will be more heat stress again in 2023, but it is likely with higher concentrations of greenhouse gases in the atmosphere, the probability of more warm years continues to increase.
Diese außergewöhnlichen Hitzewellen haben also klarerweise Folgen auf unsere Gesundheit. Aus Satellitendaten lassen sich natürlich keine Hitzetote ableiten, aber der Schluss liegt klarer, dass das eine sehr große gesundheitliche Belastung für viele Menschen ist, aber auch für die Umwelt, für Tiere und Pflanzen. Und auch geologisch gibt es Auswirkungen. Das sieht man zum Beispiel bei der Rekordschmelze der Alpengletscher.
Genau, auch hier hat der Bericht gezeigt, eine Tendenz, die wir ja schon seit Jahren sehen, der Eisverlust nimmt zu und auch hier war 2022 leider ein neuer Rekord. Insgesamt haben die Alpengletscher in etwa 5 Kubikkilometer an Eis verloren. Auch in Österreich, wie wir wissen, war der Eisverlust besonders hoch im letzten Jahr. Da gibt es Einschätzungen von Expertinnen und Experten, dass wenn das so ungemindert weitergeht wie jetzt, Österreich in 50 Jahren gletscherfrei sein könnte.
Und um manche der österreichischen Gletscher sieht es ja leider jetzt schon sehr schlecht aus. Zum Beispiel der Jammtalferner Gletscher im Silvretta. Das ist einer der Gletscher, der am allermeisten von der Schmelze betroffen ist. Und das hat auch Auswirkungen für die Wissenschaft. Also Gletscher sind ja unglaubliche Reservoirs für die Forschung, weil man Eisbohrkerne daraus zieht. Und da arbeiten die Forschenden wirklich rund um die Uhr daran, noch zu sichern, was man noch sichern kann, bevor diese Gletscher für immer verloren sind.
Das ist quasi ein Forschungsgebiet mit Ablaufdatum. Die Glaziologie nennt man den Fachbereich.
In den österreichischen Alpen jedenfalls.
Definitiv, ja. Ja, besonders dramatisch zeigt sich in den Daten dieses neuen Klimaberichts auch noch ein anderer Aspekt. Das ist nämlich die Dürre und die Trockenheit, mit der auch eine sehr große Waldbrandgefahr einhergeht. Im Vorjahr war zeitweise ein Drittel des europäischen Kontinents von extremer Trockenheit betroffen. Wasserrationierungen, wir erinnern uns ein bisschen an die Berichte darüber, Wasserrationierungen gab es vielerorts, zumindest in der Landwirtschaft. Die große Frage ist natürlich jetzt, wir sind im Frühjahr 2023, wird das auch so weitergehen? Was kommt heuer für ein Jahr auf uns zu? Hören wir noch einmal kurz rein, was Samantha Burgess, die Co-Direktorin des Copernicus Klimawandeldienstes, dazu sagt.
So one of the most important things to bear in mind is that the weather varies and the consequences of climate change amplify some of that variability in weather. So wherever you are in the world, some years will be hotter, some will be cooler, but the chances of warmer years is increasing all the time. So if you can imagine having a deck of cards and picking one at random, red is the warm year, black is cool, climate change is removing the black cards from the deck and adding extra red ones.
Es ist also so, dass man jetzt aus heutiger Sicht noch nicht klar sagen kann, dass es auch wieder so ein rekordtrockener Sommer werden wird. Wir wissen noch nicht, wie der Sommer 2023 verlaufen wird. Aber klar ist, dass leider auch schon das Frühjahr in Teilen Europas sehr, sehr trocken mit deutlich weniger Niederschlägen als im Durchschnitt begonnen hat. Aktuell gibt es zum Beispiel in Spanien große Dürreprobleme. Die Wahrscheinlichkeit, dass in Zukunft Jahre, Sommer in Zukunft immer trockener und wärmer werden insgesamt, ist definitiv da. Die Tendenz geht klar in diese Richtung.
Warum es so ist, dass sich Europa viel rascher erwärmt als alle anderen Kontinente, was auch dieser Bericht wieder gezeigt hat und was dabei immer noch ein bisschen rätselhaft ist, das besprechen wir nach einer kurzen Pause.
Wir sind gleich wieder da.
Ich bin Doris Prisching.
Und ich bin Michael Steingruber.
Und gemeinsam sind wir Serienreif. Das ist der Standard-Podcast über die spannende Welt der Serien.
Genau, bei uns erfahren Sie faszinierende Details über House of the Dragon und die Ringe der Macht.
Und restlos alles über satanische Spiele in Stranger Things.
Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul.
Und zerlegen die neueste Marvel-Serie.
Wenn nötig.
Serienreif, euer Streaming-Podcast. Jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge.
Europa erwärmt sich also besonders stark, stärker noch als die anderen Kontinente. Warum ist denn das so?
Ja, wie dieser Bericht zeigt, im Vorjahr war das so, dass weltweit die Temperatur 1,2 Grad über dem Durchschnitt lag. In Europa waren das gleich 2,2 Grad. Warum gerade der europäische Kontinent sich schneller aufheizt als andere, haben wir Marc Olefs gefragt. Er leitet die Abteilung für Klimaforschung bei Geosphere Austria. Früher war das die ZAMK.
Der Hauptgrund liegt darin, dass sich Landmassen deutlich schneller erwärmen als die thermisch trägeren Ozeane. Ein weiterer Grund liegt in der seit den 80er Jahren gestiegenen solaren Einstrahlung. Die Gründe von dieser gestiegenen solaren Einstrahlung sind noch Gegenstand aktueller Forschung. Wir wissen aber, dass sich die Aerosolkonzentration, also die Konzentration von festen und flüssigen Schwebstoffen in der Atmosphäre aufgrund von Luftreinhaltemaßnahmen massiv reduziert hat und somit mehr Sonnenstrahlung an den Boden gelangt.
Einige dieser Prozesse im Hintergrund sind noch nicht vollständig aufgeklärt. Das Klimasystem, wie wir wissen, ist ein extrem komplexes System. Fest steht aber auch, dass sich die Dynamik der Zirkulation in der Atmosphäre durch die Erwärmung verändert. Und auch das hat eben für Europa Folgen. Einerseits wirkt sich das auf die Wolkendichte, auf die Bewölkung aus und damit auch auf die Sonneneinstrahlung. Und andererseits verstärkt sich dadurch die Wechselwirkung, die Europa mit der Arktis hat. Die Arktis erwärmt sich noch schneller als der ganze Rest der Welt. Und hier besteht eben ein starker Zusammenhang auch immer mit dem europäischen Wetter und Klima.
Es gibt also eine ganze Reihe von Aspekten, die dazu führen, dass sich der Kontinent Europa so stark erwärmt. Und auch Marc Olefs hat dazu noch einen weiteren Einblick.
Gleichzeitig ändert sich aber auch die großräumige atmosphärische Zirkulation. Und wir wissen, dass wir im Sommerhalbjahr häufiger mit sich langsamer bewegenden Wetterlagen zu tun haben. Das heißt, einmal eingestellte Hoch- oder Tiefdruckgebiete bleiben länger an Ort und Stelle, was dann im Fall vom Hochdruckgebiet eben zu mehr Hitze und höheren Temperaturen führt.
Das Klimasystem ist also äußerst komplex. Es gibt meistens eine ganze Reihe an Faktoren, die zu so großen dynamischen Umwälzungen kommen, wie sie jetzt in der globalen Erwärmung zu bemerken sind. Manche kleinere Fragen sind immer noch offen. Wir haben vorhin kurz über die Sonneneinstrahlung gesprochen und wieso das Europa überdurchschnittlich betrifft. Im Großen und Ganzen wissen wir aber, was vor sich geht, und wir wissen vor allem auch, was zu tun ist.
Genau, das ist völlig eindeutig. Wir wissen das alle. Wir müssen die Treibhausgasemissionen runterbringen, und zwar so schnell wie möglich. Gleichzeitig müssen wir aber auch Vorkehrungen treffen, wie wir mit den Klimafolgen umgehen, die jetzt schon nicht verhinderbar sind, die jetzt schon auf uns zukommen und die wir teilweise auch schon sehen. In Europa heißt das, dass wir mehr investieren müssen in den Schutz vor solchen Extremwetterereignissen und besseres Wassermanagement organisieren müssen. Auf einem globalen Level heißt das aber auch, dass wir vor allem ärmere Länder im globalen Süden unterstützen müssen. Denn diese Länder sind ja besonders stark vom Klimawandel betroffen, haben in Wirklichkeit am wenigsten zu den Treibhausgasemissionen beigetragen in der Vergangenheit und benötigen Unterstützung dabei, mit dem Klimawandel und vor allen Dingen mit den Klimawandelfolgen umzugehen.
Das ist die besondere Dramatik des Klimawandels, dass es sozial dabei so große Ungleichheiten gibt. Global ist es ganz stark so, dass diejenigen, die am wenigsten dazu beigetragen haben, am allerstärksten und am allerfrühesten davon betroffen sein werden. Und auch zum Beispiel innerhalb Europas ist es so, dass sich reichere Menschen oft viel besser vor den Folgen schützen können, als das für ärmere Bevölkerungsgruppen der Fall ist. Auch Mark Olefs hat uns eine ganz klare Antwort darauf geliefert, was jetzt zu tun ist.
Generell müssen wir es schaffen, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Erstens die Ursachen eliminieren, das heißt die Treibhausgasemissionen so rasch wie möglich, am besten bis 2050 auf netto null zu reduzieren. Denn nur so können wir die immer schwerer werdenden Folgen der Erderhitzung auf einem einmal erreichten Niveau stabilisieren. Zweitens, wir müssen unsere Verletzlichkeit reduzieren. Das heißt, mit Rückhaltebecken für lokale Überflutungen, klimafitte Baumarten oder trockenresistente Getreidesorten die negativen Auswirkungen der Erderhitzung möglichst gut abzufedern. Denn CO2, das wichtigste dieser Treibhausgase, hat leider die physikalische Eigenschaft, dass es bis zu 100.000 Jahren in der Atmosphäre bleibt und wir deswegen im besten Fall ein einmal erreichtes Niveau an Gefahren stabilisieren, aber eben es nicht reduzieren können.
Wenn Mark Olefs das so erklärt, klingt es eigentlich ganz einfach. Man möchte meinen, der Fahrplan ist so klar. Wieso gelingt es nicht? Aber CO2 hat ja leider auch die unangenehme Eigenschaft, wie gerade erwähnt wurde, dass es so lange in der Atmosphäre bleibt. Das heißt, auch wenn wir jetzt sofort Emissionen senken beim CO2, ist es nicht sofort bemerkbar. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten.
Genau. Also der einzige Weg, wirklich langfristig den Klimawandel zu bekämpfen, ist, CO2-Emissionen runterzubringen. CO2 ist das wichtigste Treibhausgas. Aber es gibt noch andere Treibhausgase und da spielt vor allen Dingen Methan eine Rolle. Man ist nämlich draufgekommen in den vergangenen Jahren, dass der menschliche Anteil am Methanausstoß, an der Methanproduktion, die in die Atmosphäre gelangt, deutlich höher ist, als man noch vor einiger Zeit dachte. Und da gibt es großes Einsparpotenzial.
Auch das hat man ja mit Satellitendaten beobachten können.
Auch da wurde sehr viel Forschung vom Weltall aus gemacht, genau. Und das Positive an dieser Entdeckung, dass es eigentlich sehr viel menschlichen Methanausstoß gibt, ist, dass Methan anders als CO2 sehr kurzlebig ist. Also weniger als 10 Jahre dauert es, bis Methan in der Atmosphäre wieder verschwindet. Und es ist aber ein sehr starker Klimatreiber. Das heißt, wenn es uns jetzt gelingen würde, diesen Methanausstoß deutlich zu reduzieren, hätten wir auch ziemlich schnell einen Effekt.
Das heißt, weil Methan ja auch ein viel potenteres Treibhausgas ist als CO2, wäre es kurzfristig eigentlich noch viel wichtiger, uns darauf zu fokussieren, oder?
Genau. Es gibt Berechnungen, die davon ausgehen, dass die bisherige Erderwärmung seit Beginn des industriellen Zeitalters etwa 0,5 Grad gestiegen ist wegen des Methans. Das heißt, das ist schon im Augenblick ein ordentlicher Brocken, den Methan da ausmacht. Und aktuelle Messungen eben auch unter anderem mit Satelliten zeigen, dass ungefähr 600 Millionen Tonnen Methan pro Jahr freigesetzt werden, davon 60% aus menschlicher Aktivität kommen.
Also im Gegensatz zu CO2, wo es ja wirklich so große, auch industrielle Umwälzungen braucht, um die Klimawende zu schaffen, um eine CO2-freie Produktion zu schaffen, sieht die Aufgabe bei Methan ja vergleichsweise einfach aus, wenn es hauptsächlich darum geht, Erdgasleitungen zu stopfen oder auch natürlich in der Viehwirtschaft was zu tun.
Ja, du sagst es. Die fossile Industrie ist tatsächlich einer der Haupttreiber des Methanausstoßes und wie du sagst, Erdgas, das ja zu einem erheblichen Teil aus Methan besteht, ist ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es in der Förderung von Erdgas die völlig absurde Praxis, dass zum Teil Pipelines einfach geöffnet werden, bevor Reparaturarbeiten gemacht werden. Zum Beispiel lässt man einfach alles Gas, das da drinnen ist, kurz ab, weil das einfacher ist, als das irgendwie einzufangen oder irgendwie anders zu verwerten. Also da gibt es, und das sagen Expertinnen und Experten schon lange, sehr viele Möglichkeiten, wie man gerade im fossilen Sektor eigentlich den Methanausstoß reduzieren könnte. In der Landwirtschaft ist das schwieriger, aber definitiv auch möglich. Und das wäre ganz wichtig, in diesem Bereich schneller einzusparen.
Das haben uns ja auch Satellitendaten gezeigt, genau wo der enorme Methanausstoß ist, dass das eben sehr oft dort ist, wo eben Erdgas transportiert oder gefördert wird. Das finde ich auch sehr spannend, dass es oft dann durch den Blick von außen, durch die Weltraumforschung möglich ist, so viele neue wichtige Erkenntnisse über unseren Planeten, die Erde, zu lernen. Auch überhaupt das Verständnis vom Treibhausgaseffekt war ja ursprünglich durch Studien an der Venus in Gang gekommen. Und immer wieder sieht man, dass der Blick von außen eigentlich erst ermöglicht, zu verstehen, in welchem System wir uns überhaupt bewegen.
Absolut. Wenn man daran denkt, dass die Raumfahrt selber ja auch nicht gerade eine klimafreundliche Angelegenheit ist, muss man trotzdem dazu sagen, die Erdbeobachtung ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich für die Klimaforschung und ist gerade auch in Europa ganz wichtig geworden, wo die Europäische Weltraumorganisation wirklich einen klaren Schwerpunkt dort hat und eigentlich auch international führend ist, was Erdbeobachtung betrifft, was Umweltsatelliten betrifft, Messungen der Atmosphäre und so weiter.
Damit wir jetzt nicht allzu deprimierend schließen, vielleicht noch mit einem positiven Ausblick, denn es gibt ja tatsächlich sehr vieles, was man tun kann, was große Auswirkungen hat.
Ja, man sollte den Kopf nicht in den Sand stecken. Das stimmt, wir haben das 1,5-Grad-Ziel schon verpasst, da sind sich Klimaforscherinnen und Klimaforscher inzwischen einig. Aber das heißt nicht, dass wir nicht noch etwas tun können. Tatsächlich nützt jedes Zehntel Grad, um dass wir die Erderwärmung verringern können und verhindert noch stärkere Extremwetterereignisse und dadurch sehr großes Leid.
Was wir auf jeden Fall verhindern müssen, ist, dass sich der Klimawandel ungebremst fortsetzt. Das hätte wirklich fatale Folgen, aber jede auch nur allzu kleine Reduktion zählt.
Man könnte quasi zusammenfassend sagen, schlimmer geht immer, aber es ist nie zu spät, um noch Schlimmeres zu vermeiden. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Praxler.
Diese Folge wurde von Christoph Grubitz produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Scientists say that the record temperatures in Europe over the last few weeks would not have been possible without man-made climate change.
We really have to get to net zero greenhouse gas emissions very soon.
Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
Wie werden wir in einer heißeren Welt leben, arbeiten, urlauben?
Und wann fahren Autos autonom?
Ich bin Alicia Prager.
Und ich bin Florian Koch.
Um solche und viele weitere Fragen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und diskutieren Lösungen für die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge.